Ich habe hier einen ganz tollen neuen Podcast entdeckt, wa?
Schneidest du das jetzt eigentlich wieder alles mit?
E2N Insights, der Podcast.
Mittlerweile ist es sogar die Herausforderung, die wirklich Guten rauszufischen.
Finde ich richtig gut. Richtig gut. Was die da erzählen. Richtig gut.
E2N Insights, der Podcast.
Darf ich anfangen?
Ja? Freilich.
Ja, hi, ich bin der Rasmus. Ich bin Gastronom seit 30 Jahren mittlerweile schon. Und bin Mitgründer von Base Coffee, Base Burger, Base Kitchen. Und wir betreiben aktuell insgesamt 12 Restaurants von NRW bis Bayern und jetzt auch neuerdings in Baden-Württemberg, Reutlingen. Und ja, seit 10 Jahren selbstständig. Mein Schwerpunkt liegt aber im Coaching von Servicekräften. Das mache ich aus Leidenschaft, nicht nur bei den eigenen Betrieben, sondern mittlerweile auch für 150 Kunden Gastronomen in deutschlandweit, ja.
Ja, ich bin Simon. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer bei der E2N. Mit meinen beiden Kollegen zusammen habe ich vor mittlerweile über 10 Jahren die Firma E2N gegründet, die, ja, das euch allen hoffentlich bekannte Produkt E2N auf den Markt gebracht hat, mit dem ihr das Thema Personalmanagement, Dienstplanung und Arbeitszeiterfassung im Griff habt. Und heute kümmere ich mich nach wie vor um unser Produkt, um unsere Produktstrategie. Und auch neue Lösungen und neue Produkte, die wir unseren KundInnen anbieten können.
Mein Name ist Raphael und ich bin heute Host dieses Podcasts und ich freue mich sehr, diese beiden Gäste hier begrüßen zu dürfen, denn das sind nicht irgendwelche Gäste, sondern tatsächlich sind sie die Gäste des allerersten Podcasts. Und der allerersten Folge meine ich vor allen Dingen von diesem Podcast und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir werden heute selbstverständlich einen Blick in die Gastronomie wagen und wollen natürlich auch wissen, was sich in dem Leben der beiden so geändert hat und vor allen Dingen auch vielleicht, welche Meinungen von früher sich verändert haben und welche Entwicklung sie durchgemacht haben. Was sind die größten Veränderungen, seitdem ihr beide das letzte Mal zu Gast im Podcast wart?
Also was mir sehr spontan einfällt, ist, die Art und Weise, wie wir heute über Digitalisierung reden, hat sich ganz arg verändert. Ich habe mir einmal kurz die Zeit genommen, nochmal schnell Revue passieren zu lassen, was wir vor, Achtung, 4 Jahren mal besprochen haben.
4 Jahre ist es, ja.
So lange ist es schon her. Das ist unsere erste Folge. Und da war noch so ein Stichpunkt, Excel ist keine Digitalisierung. Dass du dich erinnern kannst, da haben wir noch ein bisschen über Excel-Listen gesprochen, die da so draußen herumgeistern und viele schon glauben, damit mache ich doch schon irgendwas Digitales. Und das kann ich heute sagen, da hat sich der Markt auch komplett verändert. Also diese Gespräche führen wir nicht mehr. Heute ist ja Digitalisierung schon KI, Machine Learning, Automatisierungen, in Anführungszeichen Zaubersoftware, die mir so alle Probleme löst. Da würde ich wirklich sagen, so das Thema Digitalisierung wurde von KI definitiv eingeholt.
Was hat sich in der Zeit verändert? Ja, Digitalisierung ist ja kein Modewort mehr, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit. Jedoch merke ich, wie schwer sich trotzdem die Leute tun. Also gerade in der Gastronomie merkt man schon noch immer, dass es so ein, ich würde es mal vielleicht als Generationswechsel bezeichnen, noch nicht so stattgefunden hat. Es gibt immer noch alte Inhaber, Chefs, die sitzen auf ihrer alten Technik und sagen, so haben wir das immer gemacht und so machen wir das auch. Und dann werden neue Tools gekauft, werden ja auch teuer bezahlt zum Beispiel, ne? Und dann gibt es ein brutal geiles neues Kassensystem, neues Reservierungssystem oder dann wird auf digitale Zeiterfassung umgestellt. Und dann sehe ich im Betrieb in der Küche so eine Excel-Datei mit einem Dienstplan und dann frage ich, was ist denn das? Habt ihr kein digitales Dienstplan-Tool oder so? Ja, schon. Ja, aber wofür ist dann das? Ja, das machen wir immer schon und ohne dem können wir sonst nicht arbeiten. Da sage ich, ist euer Ernst jetzt wirklich? Ja, der Chef will das so. Ach, der Chef will das so. Das heißt, es ist oft tatsächlich, fängt's von oben an. Also wie man immer schon sagt, man muss hier sich selber an der Nase packen und auch mal hinterfragen, ja, sind wir denn überhaupt offen dafür? Und sind wir auch bereit, uns mal von alten Dingen zu lösen, einfach mal loszulassen und sagen, jetzt lass doch mal der Excel-Datei in Ruhe oder dein Stift und Papier und schreib das da. Das müssen die sich einfach trauen. Auch die Generation, wo ich halt sage, ja, die können sich davon schwer trennen, mach einfach. Und dann hol dir die Hilfe von den Jungen, weil die Jungen sind da komplett offen dafür. Die haben da überhaupt keinen Stress damit. Die machen das, die führen das auch für dich ins Unternehmen ein. Lass die doch einfach mal machen.
Ja, das schließe mich übrigens an, gerade auch dieses Thema mit die Alten und die Jungen. Also sind auch mal die gesetzteren ja, Unternehmer, die das dann auch noch einen anderen Blick drauf haben. Also ich komme gerade von der Internorga 2025 zurück und ich hatte da auch wieder den Fall, man muss da auch ein bisschen aufpassen auf den Sprachgebrauch. Weil hier kam auch eine ältere Interessentin und hat so, also sie ist jetzt auch mal bereit, ein paar Dinge zu automatisieren. Und ich war schon wirklich kurz in Gedanken, jawohl, da Knöpfe, zack, funktionieren Dinge ganz alleine auch in unserer Software, was wir da alles Neues gebaut haben in den letzten Jahren. Hatte sie dann aber erstmal gefragt, ja, wo steht ihr denn heute? Und dann stellte sich heraus, ja, also sie schreiben halt ihre Arbeitszeiten alle selbst auf den Zettel. Nee, mit dem Zettel machen sie einen Dienstplan. Achtung, die Zeiterfassung ist noch besser. Sie haben noch so eine alte Stempeluhr, wo man so die Karte reinsteckt und dann wird da die Zeit drauf gedruckt. Und das heißt, am Ende des Monats mussten sie also hinsetzen und diese nennt man das, diese wirklichen Stempelzeiten, die Originalstempelzeiten wirklich zusammenzählen und übertragen. Und das zu digitalisieren war in ihrer Wahrnehmung schon eine Automatisierung. Und das hat mir dann auch einfach nochmal deutlich gezeigt, dass eigentlich diese Schere durchaus auch auseinandergegangen ist. Und gerade für uns Softwarehersteller, wir müssen da sehr aufpassen, dass wir eben jeden da abholen, wo er steht und was er so meint. Und das ist auch die Erkenntnis, die wir schon aus dem letzten Jahr mitgenommen haben. Es gibt so viele Buzzwords auf diesem Markt. Dauernd passiert irgendwas. Jeder denkt sich noch was Neues aus. Die Marketingabteilungen werden immer kreativer. Aber man muss wirklich aufpassen, wo stehen die Einzelnen eigentlich? Was meinen die denn, wenn die solche Wörter verwenden? Und aber es ist auf jeden Fall anders als vor 4 Jahren. Das würde ich schon sagen. Irgendwie so ein bisschen weitergedreht hat sich das Rad auf jeden Fall.
Ja, weitergedreht. Doch, wie gesagt, das Loslassen, sich annehmen, die Zeit nehmen und neue Tools kennenzulernen. Und da merke ich, da gibt's Berührungsängste oder dann eben, weil es halt doch ein bisschen im ersten Augenblick kompliziert erscheint, dann wird's zwar gekauft, dann aber dann doch liegen gelassen oder nicht genutzt für das, was es eigentlich kann. Und das ist wirklich, wirklich fatal, weil wenn du denkst, hey, du gibst jetzt gerade Geld aus und dann nutzt du es nicht, ist wie, was weiß ich, ich zahle Fitnessstudio-Beiträge, aber geh nicht hin. Wer macht sowas? Ja, ja, viele anscheinend.
Vollkommen korrekt. Ist auch, glaube ich, eine der Änderungen, die bei E2N selber stattgefunden haben. Also wir haben heute, verstehen wir besser und konzentrieren uns auch mehr darauf, auch unsere Bestandskunden, also auch gerade Kundinnen, die schon sehr lange bei uns sind, wirklich mitzunehmen auf den Weg und zu sagen, hey, du hast doch jetzt schon deine Zeiterfassung digital. Guck mal, du schreibst doch schon deinen Dienstplan. Da gibt's doch jetzt noch mehr. Es geht doch weiter. Du kannst doch irgendwas Cooles noch damit machen. Und aus solchen Themen sind eben auch ja bei uns ganz neue Ansätze entstanden, wie zum Beispiel unsere Academy, wo wir wirklich auch wieder zurückgegangen sind, zu sagen, hey, liebe Anwenderin, kommt doch mal hier zu uns nach Würzburg. Wir zeigen euch mal in einem Workshop wirklich vom Profi, was man alles mit Software wirklich machen kann, um da eben noch ein bisschen mehr Awareness zu schaffen, was für Möglichkeiten diese digitalen Tools einem auch wirklich bringen.
Ja, tatsächlich, ich kriege da sehr, sehr viel mit. Du weißt ja, ich mache ja die Service-Trainings für viele Betriebe und dann bin ich wohl oder übel natürlich in deren WhatsApp-Gruppen und so weiter. Und dann sehe ich halt, wie gefragt wird, hey, wer kann nächste Woche arbeiten? Gebt mal alle eure Verfügbarkeiten in WhatsApp ab. Ja. Und dann sage ich, hä? Leute, ihr habt die zwei und ihr gebt eure Verfügbarkeiten in WhatsApp ab. Jetzt muss es jemand lesen, dann wird da rumdiskutiert. Was ein Riesenverlauf, was ein Riesenaufwand. Also Leute, falls du das jetzt hörst und das ist bei dir der Fall, dann denk mal kurz drüber nach, weil es ist echt nicht normal. Oder eben, es wird dann Dienstpläne nochmal separat auf eine Excel oder Papier geschrieben und dann nochmal in die Gruppe gepostet und so weiter. Das ist doch jetzt bitte nicht euer Ernst. Ne? Ihr habt doch schon das Tool, ne? Dann nutzt es bitte auch. Ja.
Fehler und Learnings. Was würdet ihr anders machen?
Also wenn ich heute betrachte, was wir hätten besser machen können oder ich sag mal, was wir jetzt besser machen, das ist ja dann eigentlich schon das Ergebnis auch eines Learnings, dann haben wir in den letzten Jahren auch zu häufig den Gedanken gehabt, dass wir alle unsere Kundinnen auf die gleiche Art und Weise bedienen machen müssen, ihnen die Dinge erklären, sie weiterbringen. Das würde ich heute anders sehen. Also da haben wir eine ganz klare Änderung auch bei uns selbst stattfinden lassen. Also wir unterscheiden mittlerweile schon in der Unternehmensgröße und der Unternehmensausrichtung, gerade weil unsere KundInnen auch sehr breit gestreut sind. Und ein Gastronom, ein Individualgastronom mit 25 Mitarbeitenden, der hat komplett andere Herausforderungen als ein Unternehmen mit 50 Standorten und Tausenden, die dort arbeiten. Und das haben wir mittlerweile auch verstanden. Wir gehen da anders heran, wir schulen anders, wir optimieren anders, wir geben andere Tipps und wir haben eben verstanden, dass wir unterschiedliche Kundinnen haben und nicht nur in der Branche, sondern eben auch in der Größe. Und ja, das hätte man vielleicht früher schon mal machen können. Da könnte man sagen, haben wir nicht ganz optimal gelöst und haben jetzt aber ordentlich nachkorrigiert.
Okay. Tatsächlich würde ich auch etwas anders machen. Wir haben ja in den letzten 18 Monaten 6 Betriebe eröffnet. Ja, das ist schon ordentlich. Also alle 3 Monate Neueröffnung. A, muss das Personal finden. Darin waren wir gut. Das kriegen wir hin. Aber wo ich sage, hey, das haben wir nicht so geil gemacht, ist das Onboarding und Einarbeiten. Onboarding vielleicht noch ja, weil das machen wir mittlerweile per Video. Also da gibt es einen ganz klaren Videokurs, den schaut sich der Neuling an, dann ist er erstmal ongeboardet und weiß die Firmenphilosophie und unsere Spielregeln. Aber danach das operative Learning, ja, also Umgang mit den Gästen, ordentlichen Service, Zubereitung in der Küche und wirklich das Geschäft am Laufen zu halten und zu wissen, was genau muss ich tun, da waren wir zu locker. Zu locker heißt, du eröffnest einen neuen Laden, stellst eine Führungskraft ein, sagst, ja, der kommt ja aus der Branche, weil er wird schon wissen, wie es läuft, ne? Und dann stellst du ein Team hin mit 30 Leuten und sagst so, Attacke. Und dann machen wir natürlich Vollgas, Werbung, Attacke auf Insta etc. Und dann stürmen die den Laden und dann kriegen die so dermaßen auf die Fresse, dass denen nicht mehr schön ist. Wirklich, weil die sind auch die Wahrnehmung selber, und da glaube ich, sehe ich mich in der Pflicht, ich muss die vorher wirklich vor sich selbst schützen. Also vor diesem Gefühl, ja, brauchst mir nichts erzählen, ich kenne das schon, ich mache schon seit 20 Jahren Gastro oder wie auch immer, wir wissen schon, wie wir das machen. Nee, weißt du eben nicht. Weil diese Abläufe, die müssen so gut strukturiert sein und du musst sie wirklich aus dem FF können, damit du dann, wenn so eine Eröffnung auf dich zurollt, es wirklich auch packst, also physisch und psychisch packst, weil es ist so dermaßen viel, so eine Eröffnung. Und wir merken, wie dann das Zahnrad nicht rund läuft, sondern die Wartezeiten sind zu lang, der Umgang mit den Gästen ist doch nicht so professionell, wie wir es uns wünschen. Und dann kommt natürlich auch, es kommt dann auch mal zu negativen Bewertungen oder eben auch dazu, dass du sehr, sehr viel Geld liegen lässt, was du hättest machen können. Und da werde ich in Zukunft bei den weiteren Eröffnungen, gerade jetzt, wo wir in die Franchise-Ausrichtung gehen, sagen, nee, ganz diszipliniert, wir haben einen Einarbeitungsplan und der Geschäftsführer, Restaurantleiter, der bei uns demnächst einen neuen eigenen Laden aufmachen muss, der muss so fit sein, idealerweise mit seinen 2 Assistenten oder 2 weiteren Führungskräften, damit du denen einen Schlüssel in die Hand geben kannst, die machen den Laden auf und sagen, yes, wir wissen jetzt genau, was zu tun ist, es gibt keine offenen Fragen mehr, wir können das, ja. Die müssen so einen Betrieb leiten können.
Das ist ein super spannendes Thema, weil also genau die gleiche Erkenntnis kann ich tatsächlich auch auf uns als Softwarehersteller adaptieren. Also auch wir sind in den letzten 4 Jahren natürlich gewachsen. Ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, aber ich würde mal sagen, grob auch von der Anzahl an Personen, die hier arbeiten, verdoppelt. Und auch wir mussten irgendwie lernen, so, nee, das funktioniert nicht mehr. Ja, wir haben natürlich sehr viele eingestellt, die natürlich was können. Die bringen auch schon was mit, aber das reicht gar nicht. Sondern die Wahrheit liegt ja irgendwo in der Zusammenarbeit, in der Integration ins Unternehmen, in die Unternehmensphilosophie. Was mache ich eigentlich und wie arbeite ich vor allem zusammen? Und mussten jetzt auch nochmal nachdrehen, so ein bisschen, also wir haben es in ein Rollenkonzept gepackt. Also wirklich nochmal überall gehen wir gerade drüber und sagen, wo sind eigentlich welche Verantwortlichkeiten, wer kümmert sich eigentlich um was? Welche Ziele wollen wir denn eigentlich erreichen? Wir sind da auch als Unternehmen eben rausgewachsen aus diesem, wir gucken mal, wo die nächste, wo der nächste Glitzerstein auf der Straße liegt, den wir einsammeln können. Jetzt müssen wir ein bisschen globaler denken und da muss die ganze Organisation auch nachziehen. Und das zählt eben auch für Verwaltung, für Verteilung von Verantwortlichkeiten, für das Einarbeiten, für klarer definieren, wo man hin möchte. Da kann ich mich deswegen nur anschließen. Mussten wir auch lernen. Ja. Hängt aber, glaube ich, eben auch mit diesem Wachstum zusammen. Das ist nämlich ein Unterschied, ob du, das wird bei dir auch so sein, ob du 1 oder 2 Läden hast, oder eben 5, 6, 10, 50.
Ja, die Zeit. Wie viel Zeit nehme ich mir, um die Leute fit zu machen, um das Team fit zu machen vor der Öffnung, um den Inhaber, Geschäftsführer, Restaurantleiter wirklich safe zu machen, dass der sagen kann, ey, geil. Und wir haben es jetzt auch definiert. Wir haben gesagt, du, der muss einmal bei uns voll durch die Schule, komplett von Küche, Service, Theke, Barista, alles einmal durch. Der muss den Hintergrund verstehen und wie du auch sagst, diese Rolle. Was habe ich denn für eine Verantwortung? Welche Dinge brauche ich mich nicht zu kümmern? Weil das haben wir dann auch, die denken dann, ja, das mache ich alles selber. Nee, musst du nicht. Dafür gibt es eine Zentrale, die hat sich alles schon überlegt. Das heißt, der gesamte Recruiting-Prozess, der läuft bei uns wie am Fließband. Du sagst einfach, ich brauche und das Fließband läuft. Wir schalten es ein und du kriegst. Und da, nee, ich mache das so, weißt du, da kommt einer rein ins Restaurant, sucht dir noch Leute. Ja, klar, setz dich her, trink mal einen Kaffee, machen wir schnell. Katastrophe. Das ist gar nicht seine Aufgabe und würde ihn nur Zeit kosten und es verläuft in Unprofessionalität. Das heißt, da wird auf dem Bierzettel, wird da eine Nummer hingeschrieben, dann wird dem Laden hinterlegt. Also Katastrophe. So geht's nicht.
Vom Gastronom zum Autor. Was sind deine Erfahrungen?
Dass ich keine Zeit habe, ein Buch zu schreiben. Nee, ich hatte wirklich keine Zeit. Ich habe dann einmal Urlaub gehabt und habe gesagt, so, jetzt muss ich aber. Und war meine Frau schon nicht so begeistert, weil anstatt am Pool zu sein und zu schwimmen, bin ich dann in einen kleinen Raum, in einen Konferenzraum, habe mich zurückgezogen und habe quasi das Buch ja gesprochen. Das ist ja nicht, ich schreibe ja nicht so gern, sondern ich spreche es. Und dann habe ich jemanden, der das schreibt und auch ein bisschen Struktur bringt, damit es auch lesbar ist. Hat insgesamt dann ja, fast 2 Jahre gedauert, bis das Buch fertig war. Und muss aber im Nachhinein sagen, dass es schon sehr, sehr wichtig war, das Buch zu schreiben, weil wenn ich es nicht gemacht hätte, es ist ja immer so, mache ich es oder mache ich es nicht. Wenn du den Gedanken hast, dann mach's jetzt und hol dir da auch Hilfe, weil allein wirst du ja nie fertig. Und im Nachgang jetzt gesehen bin ich echt happy, weil wirklich viel Know-how da drinnen steht und wirklich praktische Tipps für den Gastronomen oder für den Unternehmer oder der selbstständige Gastronom, der Unternehmer werden möchte. Ja, das ist ja 2 Paar Schuhe. Das wird hier erklärt, wie er da vorgehen muss. Ja. Aber am Ende des Tages ist hier das Ziel gewesen, ich will denen ja helfen, zu vermitteln, wie kriegst du es hin, dass du dein Unternehmen so aufbaust und strukturierst, dass du am Ende des Tages einfach mehr Zeit für dich selber auch hast und für deine Family oder deine Hobbys oder was auch immer. Weil ich kenne halt die ganzen Gastronomen und so ging es mir ja früher auch, die kommen ja aus ihrem Betrieb nicht raus. Ne? Die stehen da drin, jedes Problem gefühlt müssen sie sich selber drum kümmern. Und wieso ist es denn so schwer und warum können das andere? Warum können andere, was ich 10 Läden haben und sagen, ja, ist alles super, kriege ich hin, gibt für alles einen Termin, für alles ist eine Struktur da, ein Prozess da, ja.
Ja, aber vielleicht ist es ja auch ein Thema, wo ich jetzt auch gerade drüber nachgedacht habe, dass für viele ihr eigenes Ziel ihnen nicht klar ist. Weil es ist ja nicht schlimm. In der Unternehmensgründung kann ich gerne mal 80 Stunden der Woche da reinhauen. Warum nicht? Dass mein Baby das jetzt gerade neu aufgemacht habe, Feuer frei. Aber ich muss ja sehr früh schon verstehen, dass das nicht der Dauerzustand sein kann. Also Stress ist ja per se jetzt auch erstmal nicht dramatisch. Das gibt ja jede Menge positiven Stress. Und auch viel Arbeit ist nicht schlimm. Jeder von uns wird das kennen und jeder, der hier zuhört, auch. Man hat mal Phasen, wo es mal richtig brennt und da ist mal viel zu tun und dann hat man halt mal Phasen, wo nicht so viel zu tun ist. Da könnte man in den Pool gehen oder ein Buch schreiben. Aber ich sehe das auch manchmal, dass man irgendwie vergisst, ich muss doch parallel noch auf der Suche sein nach dem Weg, der auch dafür sorgt, dass ich wieder Freizeit habe.
Ja. Also oder umgekehrt, dass die Familie bei einem bleibt. Weil ich habe ja oft das Leid gesehen, dass die, Partner, Partnerin einfach auch sagen, ich habe keine Lust mehr drauf. Ne? Du bist nur noch in der Küche oder nur noch im Betrieb, du kommst nie raus, wir haben für nichts Zeit und wenn dann mal frei wäre, dann klingelt trotzdem wieder das Telefon und das frustriert und das belastet auch eine Beziehung oder am Ende auch Kinder und die dann sagen, also Gastro, weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen würde, so ungefähr. Ne?
Ja. Also das muss ja nicht nur Gastro sein, ne? Bei uns oder meiner Bekanntenkreis sind es ja immer die Gründer und Gründerinnen, die eben ein eigenes Unternehmen aufbauen. Aber ich glaube, vielleicht so als ganz allgemeinen Tipp würde ich sofort jedem auch mitgeben, wenn du viel arbeitest, kein Problem, aber in der Zeit, wo frei ist, schalt da wenigstens das Telefon ab. Dann mal wirklich kurz weg davon, dass du die auch kurze Zeit, die in der die mal frei da ist, dann auch mit Freizeit genießen und die nicht auch noch parallel mit Arbeit belasten.
Absolut vernünftig, genau. Man muss es auch mal drauf ankommen lassen. Man wird überrascht sein, dass es funktioniert. Also viele denken ja, es ist unmöglich, ich kann nicht mein Handy ausschalten. Doch, Wenn du jetzt einen Podcast gerade hörst oder auch machst, kann ich ja auch nicht. Moment, da ruft schnell einer an, ich muss doch mal rangehen. Ach so, die ist jetzt krank, die kann heute Nachmittag die Schicht doch nicht machen. Ja, dann lass die doch mal selber eine Lösung suchen.
Genau, das ist wirklich auch so eine Sache, muss man auch erstmal verstehen. Passt auch zu einem anderen Learning, das ich so aus den letzten Monaten mitgenommen habe. Ich musste da wirklich gerade aus dem letzten halben Jahr lernen, ich muss mehr Geduld mitbringen. Weil irgendwann stellt man auch fest, die Dinge gehen nicht, die sind nicht so schnell umgesetzt, wie man sie in seinem eigenen Kopf sich ausgedacht hat. Und das sind genau solche Sachen, ja. Wenn jemand krank ist, ist jemand krank und dann ist es immer blöd. Aber das muss nicht jetzt sofort in dieser Sekunde gelöst werden. Da kann man auch in Ruhe sich eine Stunde Zeit nehmen, sich eine vernünftige und nachhaltige Thematik auszudenken.
So, ich quäle euch jetzt mit Fragen aus der Vergangenheit. Rasmus, du warst ja nicht nur einmal im Podcast, sondern eigentlich sogar schon zweimal. Einmal in der ersten Folge, ich überlege gerade, Hierarchie fängt beim Parkplatz an. Und bei der zweiten Folge, ich glaube, die hieß Sixpack und Geschäftsideen. Ich lese euch jetzt Fragen aus diesen beiden Podcasts vor und würde euch bitten, sie in Kürze zu beantworten. Morgenroutine.
Hat sich bei mir ein bisschen verändert. Ich habe mal nachgeschaut und nachgehört. Kann man übrigens jeder sich die alte Folge nochmal anhören. Morgens aufstehen, Frühstück und los geht's. Heute bemerke ich meine, ja, ich nenne sie manchmal senile Bettflucht, etwas früher. Dann ist man schon mal eine Stunde früher wach. Und ich brauche dann tatsächlich meinen Kaffee und mein Sofa, um erstmal in den Tag starten zu können. Dafür habe ich mir was von dir mitgenommen und habe letztes Jahr tatsächlich angefangen, Sport zu machen und festgestellt, voll gut, morgens 20 Minuten, 30 Minuten aufs Laufband, war mein eine echte Erkenntnis für mich, ist unglaublich gut für die tägliche Resilienz gegenüber Stress. Das hat sich tatsächlich bei mir kurz verändert.
Ich glaube, bei mir hat sich nichts verändert, denn die Morgenroutine war ja aufgrund dessen, dass wir eine Tochter haben und die morgens ja auch auf muss, entweder damals in die Kita, jetzt in die Schule, schon sehr, sehr strukturiert. Ja, da. Aber ich habe den Luxus, danke an meine liebe Frau, ich krieg nach wie vor den Kaffee morgens ans Bett serviert. Ich darf immer noch ein bisschen liegen bleiben. Meine Frau kümmert sich darum, dass meine Tochter mit einem Pausenbrot in die Schule geht und so weiter. Es ist wirklich den Luxus, den rechne ich sehr, sehr hoch an. Ich liebe es auch, weil gerade am Morgen brauche ich keinen Stress. Bei mir muss man morgen gut starten und dann geht's ab 8:30 ins Büro und dann geht's los.
Angestellter oder Freund?
Ich habe es bis heute nicht verändert, diese Einstellung. Ich bin nach wie vor der Meinung, aus Angestellten können Freunde werden. Ich weiß, das wird immer wieder diskutiert und auch von vielen eher als Ablehnung oder Distanzierung gepredigt. Wobei ich sage, ich kann ja nur aus meinen letzten 30 Jahren Erfahrungen sprechen und ich habe einfach wirklich aus ehemaligen Mitarbeitern und Angestellten Freunde gewonnen, ja, die auch bis heute Freunde sind, auch wenn wir nicht mehr zusammenarbeiten. Ich habe dir erzählt, glaube ich, damals auch, ich habe sogar Leute gekündigt, die auch trotzdem Freunde geblieben sind. Verstehst du?
Ja, also ich sag mal, von meiner Grundeinstellung bin ich auch immer noch bei freundschaftlichen Verhältnissen. Das ist für mich wichtig, weil da kann ich besser arbeiten. Jetzt ist bei mir ein kleines bisschen anders, weil ich nicht mehr so viel einstelle. Das überlasse ich tatsächlich anderen, die fürs Team. Deswegen bin ich da gar nicht mehr so dicht dran. Und gleichzeitig auch durch unsere Unternehmensgröße rücke ich so ein bisschen weg. Und ich merke so, dass auch unsere jüngeren Mitarbeiter mich manchmal so angucken und nicht so ganz genau wissen, was der Typ da ohne Haare in seinem Eckbüro da eigentlich so macht und was ich jetzt mit dem tun soll. Also ich habe da jetzt eher die Herausforderung, die Nähe auch wieder zu suchen, aktiv, weil mir das einfach in meinem Daily Business ja nicht mehr so häufig passiert.
So, nun aus der zweiten Folge, MitarbeiterInnenentwicklung.
Ja, ist eigentlich klar, ne? Also, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, was lernen können, dass sie auch was dazulernen, sich weiterentwickeln, führt ja automatisch dazu, dass wir bessere Services anbieten, ein besseres Produkt bauen und besser mit dem Kunden umgehen können. Und das ist hat bei uns auf jeden Fall nochmal einen viel größeren Stellenwert im Unternehmen bekommen. Also seit 2 Jahren haben wir jetzt wirklich ein klares Weiterbildungskonzept. Das geht bei uns so weit, dass jeder, der hier arbeitet, 10 Tage im Jahr zur Verfügung gestellt hat, bekommt, wo wir ihn freistellen und dann auch die dahinterliegende Weiterbildung bezahlen. Einziger Gegenwert, den wir quasi haben wollen, ist, kümmere dich selbst drum, such dir was raus, was dich weiterbringt, stell uns das einmal vor, dann bezahlen wir das Ding auch. Und wenn du es gemacht hast, dann hol auch die Erkenntnisse wieder zurück und erzähl es deinen Kollegen, damit die auch was davon haben. Das ist so die Geschichte, die wir bei uns eingeführt haben. Und parallel dazu, denn das lieben wir ja gerne, wenn wir was machen und wenn wir was brauchen, wollen wir es uns ja auch unseren KundInnen geben. Das ist sozusagen auch die Geburtsstunde der E2N Academy gewesen, wo klar war, ja Moment, aber wenn wir doch unsere eigenen Mitarbeitenden weiterbilden, dann können wir das doch auch gleich unseren KundInnen anbieten. Ja, und seitdem gibt's eben auch bei uns Kommunikationsworkshops. Man kann bei uns lernen, wie man Feedbackgespräche richtig führt, oder auch welche Tipps und Tricks man so brauchen kann, wenn man irgendwie mal so, ja, ganz spontan Führungskraft geworden ist.
Ja, super Stichwort, denn genau das sehe ich bei uns auch. Wir haben zwar einen Prozess von der Einarbeitung, dann hast du die, also Onboarding, Einarbeitungsplan, und dann denkst du dir, super, das war's jetzt, der läuft jetzt die nächsten 10 Jahre wie ein Schweizer Uhrwerk. Nein, tut er nicht, denn wir haben festgestellt, im Laufe der Zeit verändert man A, sein Mindset manchmal. Ja, ist natürlich nicht immer einfach, ne? Du bist jeden Tag, Tag ein, Tag aus mit denselben Herausforderungen, und da kann man natürlich auch ein bisschen abstumpfen, und irgendwann mal ist vielleicht dieser Enthusiasmus und diese Begeisterungsfähigkeit nicht mehr so wie in den ersten Wochen. Und das merken wir dann schon auch bei den Gästen. Deshalb haben wir wieder Trainings eingeführt. Das heißt, wir haben immer Montag, Dienstag und Donnerstags machen wir kleine Trainings, Live-Calls, natürlich auch online, wo wir mit den Leuten die Möglichkeit bieten, wieder mal reinzukommen, um das Mindset wieder abzudaten. Das tut sehr, sehr gut, ist sehr erfrischend. Und in kleinen Rollenspielen einfach wieder mal dieses richtige Wording, die richtige Technik, Fragetechnik, wie spreche ich mit dem Gast, wie gehe ich mit einer Reklamation um, wie verabschiede ich Gäste, wie begrüße ich Gäste, weil viele glauben, ja, ja, das mache ich schon richtig. Mm-mm. Hör genau zu und pass genau auf die Technik auf, wie du Fragen formulierst, mach es eben nicht mehr richtig. Also man verlässt sich da zu sehr drauf, dass man denkt, das passt schon, na, es passt aber nicht. Und ich habe gemerkt, gerade die schon jahrelang dabei sind oder eben auch Führungskräfte, die versuchen sich davor zu drücken. So, ah, ich brauche das, nee, das ist unangenehm, ich will mich nicht blamieren und so weiter. Also, nee, du musst rein, du musst als Vorbildfunktion alleine deshalb schon rein und musst dich da auch wieder mit in den Ring stellen und sagen, komm, ich mach da mit, ich habe da Bock drauf. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Ihr beide habt in den letzten Jahren ein Unternehmenswachstum erfahren, und spürt ihr auch dadurch das Gefühl, dass mehr Druck durch mehr Verantwortung auf euch lastet?
Also schön, Rasmus, dass du den Kopf schüttelst. Also ich kann ganz klar sagen, ja. Das ist schon eine Verantwortung, die man eben für andere Menschen trägt. Also jetzt auch bei uns, wir hier arbeiten 80 Menschen, und für den Großteil der, die hier arbeiten, sind wir auch die Einnahmequelle, die sie brauchen, um ihre Miete zu bezahlen, ihr Häuschen, das Essen, Familie, Kinder, Hund, was es da halt mittlerweile alles gibt. Und da spüre ich schon die Verantwortung, die da bei einem lastet. Da würde ich jetzt auch ganz selbstkritisch sagen, ob ich das ganz alleine packen würde, wage ich zu bezweifeln. Da bin ich immer sehr froh, dass ich noch zwei Kollegen habe, wo wir uns die Verantwortung auch teilen. Aber die muss man sich schon bewusst machen. Und das ist eben anders, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin. Da kann ich mich auch dran erinnern. Also ich mit meinen Anfang 20, da war für mich ganz klar, who cares? Ich kann keine Frau, kein Haus, kein Hund, keine Familie, keine Kinder. Also der schlimmste Fall wäre gewesen, Privatinsolvenz. 7 Jahre später haben wir es schon wieder hingekriegt. Aber das geht heute nicht mehr. Also das ist völlig klar. Also es würde mich kaputt machen. Ich möchte auch nicht, dass irgendjemand Schaden erleidet, weil wir hier falsche Entscheidungen treffen. Und diese Verantwortung spürt man schon. Und damit muss man lernen, umzugehen. Das betrachte ich heute anders, als ich es vor 20 Jahren gemacht hätte. Also da spüre ich schon einen Unterschied.
Ja, bei mir ist es ein bisschen anders, denn gerade weil du fragst, ob diese Verantwortung einen Druck bei mir auslöst, sage ich damals ja. Also damals definitiv, als ich meinen ersten eigenen Laden aufgemacht habe, musst dir einfach vorstellen, du gehst all in, ja. Du hast dann keinen Job mehr, du hast kein Einkommen mehr, dein gesamtes Erspartes bis zum letzten Cent steckst du in diesen Laden. Du musst eine Ablöse zahlen, du musst investieren. Und dann geht's los. Dann hoffst du, dass die Umsätze so sind, dass du das Ganze auch stemmen kannst. Und dann war es halt nicht so. Ne? Es lief nicht von Anfang an so geil, sondern es war wirklich, wirklich hart. Es war so hart, dass wir nicht wussten, wie wir das Auto tanken können. Es war so hart, dass wir gesagt haben, komm, jetzt lass Linsensuppe essen und so weiter, weil es alles günstiger ist. Und wir haben ja ein Kind erwartet, das heißt, Clara, unsere Tochter, war ja schon auf dem Weg, meine Frau war schwanger. Und dieses Einarbeiten, Leute fit zu machen für das ganze Ding, da habe ich so dermaßen einen Druck verspürt, weil ich wollte perfekt performen. Ich wollte nicht versagen und das hat mich nicht schlafen lassen. Ja, da war ich wirklich am Ende so fertig, da hatte ich nur noch 69 Kilo auf 1,84 Meter. Dann lag ich am Ende auch im Krankenhaus, weil ich die ganze Zeit Darmentzündung hatte, weil mein Kopf und Darm, die ja, arbeiten ja sehr intensiv miteinander zusammen. Da waren wir am Ende beide im Krankenhaus, musst du dir vorstellen, auch meine Frau war in der 20. Woche, hatte sie schon Wehen, weil dieser ganze Druck und Stress für diese Eröffnung und so fertig gemacht hat beide, dass wir beide im Krankenhaus lagen. Aber das war auch der Wendepunkt für das, was ich in meinem Buch schreibe, zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen lernen, anders uns zu strukturieren, anders mit unserer Zeit umzugehen, professionell uns aufzubauen und eben zu sagen, verlass dich mal auf dein System, dann wird schon klappen. Und das war dann auch so.
Also ich sehe da noch die Herausforderung auch, wenn du so in dieser Softwarewelt unterwegs bist, die einfach so brutal schnelllebig ist. Oder ständig passiert irgendwas, ständig kommt irgendeine neue ChatGPT-Version, die wieder irgendwelche Zaubereien kann. Da hat man immer so ein bisschen diese Sorge im Hinterkopf und diesen Druck, oh, hoffentlich verpassen wir nichts, sind wir noch innovativ genug, rennt alles an uns vorbei. Und gerade wenn man das immer so medial sich betrachtet, dann könnte man ja euch heute auch denken, dass man so einen Softwareentwickler in 2-3 Jahren nicht mehr brauchen, weil die KI ja alles machen kann. Glaube ich übrigens nicht dran. Wir werden dieses Wissen nach wie vor benötigen und das an ganz anderen Stellen zu suchen. Aber du hast immer diesen Innovationsdruck. Und das habe ich habe es ja heute schon mal erwähnt, so was ich halt für mich gelernt habe, ist Geduld zu haben. Also ich glaube, der Treiber, den ich da immer hatte, war meine Ungeduld. Und so damit eben die verbundene Angst, was zu verpassen. Und das habe ich heute nicht mehr. Also ich kann etwas gelassener an die Dinge herangehen und auch mal sagen, ja, ist okay, jetzt schauen wir uns das mal kurz an und dann überlegen wir mal in aller Ruhe, was wir damit machen und wo wir dann einen Vorteil sehen oder eine Entwicklung sehen und gehen da entsprechend weiter. Und das hilft mir an der Stelle. Da kann ich dann auch ein bisschen ruhiger rangehen, weil wir müssen nicht jedem Trend hinterherlaufen.
Ja, das ist wichtiger. Und wo kann man auch Prozesse wirklich verändern, gerade im Punkto KI? Da muss man schon open-minded sein, auch mal anzunehmen. Auch ich war so ein bisschen überfordert, was kommen da jetzt, wie viele neue Tools gibt's und was können die alle, ne? Und aber dann ist es so, du musst ja die Zeit nehmen, dich erstmal mit so einem neuen digitalen Tool zu beschäftigen oder so einer KI, kannst du auch nicht sagen, ich lade mir die App runter und schon läuft's von selber. Nee, die braucht ja auch ganz klare Vorgaben und muss gefüttert werden. Und dann kann sie dir natürlich auch helfen. Und das wusste ich nicht, wie ich damit umgehen soll und wie ich das mache. Da gehen jetzt mal kurz Props raus an den Markus Wessel. Der hat mir auf der Internet ganz schnell im Vorbeilaufen beim Rausgehen gesagt, ey, ich zeig dir kurz, wie das geht. Und machst du so. Dann machst du das so und so. Und warte, ich erstelle dir schnell so ein Projekt. Und dann kannst du hier ganz tolle Skripte schreiben und alles, was du so gerne standardisieren willst, kannst du nochmal überarbeiten, noch besser machen lassen. Sei geiler Typ. Jetzt nutze ich das tatsächlich, ChatGPT und seine ganzen Projektfunktionen als Assistenz. Und konnte dadurch einfach noch die ganzen Dinge, die wir eh schon haben, besser strukturieren, besser aufstellen, besseres Wording und so weiter. Also wirklich ja. Cool.
Also das kann ich bestätigen. Also bei mir war es definitiv das Thema Co-Pilot. Das hat mir wirklich irgendwann auch mal super geholfen, weil ich bin ja ganz mies im Schreiben und Dokumentieren. Aber so jeder Call, ein Klick, fass mir das kurz zusammen. Eine perfekte Zusammenfassung, die habe ich so gut selten von jemandem gelesen.
Co-Pilot nennst du es?
So heißt es in der Microsoft-Welt. Ah, okay. Das ist quasi ChatGPT in Microsoft. Ja, also das ist schon wichtig. Und ich verstehe auch, wie man die Dinge eben, ja, die man schon im Standard hat, dann wegautomatisiert. Und sehe eben aber gleichzeitig die Herausforderung unserer Kunden, erstmal diese Standards zu finden. Weil die haben sich aber viele Sachen immer noch keine Gedanken gemacht. Und das ist, glaube ich, dann die Herausforderung auch beim Thema KI. Also ich weiß nicht, wie es geht. Ich habe auch noch nicht mal eine Idee, wie ich es machen würde, wenn ich keinen KI habe. Aber jetzt soll es die KI lösen. Und ich glaube, diese Einstellung, die wird nicht funktionieren. Ich muss schon verstehen, dass ich auch ein bisschen Basisarbeit noch tun muss, damit ich KI richtig geil nutzen kann.
Ja, tatsächlich, ich nutze es bei Zoom auch. Wir haben Zoom-Meetings Und dann im Anschluss kriegen wir ein Protokoll, das komplett automatisiert geschrieben ist. Und das ist so dermaßen gut geschrieben, dass er auch so Quatsch ein bisschen rausfällt. Dann merkt er, okay, jetzt habt ihr euch ein bisschen verlabert. Ne? Ich fasse das mal kurz zusammen. Das hätte man auch in einen Satz sagen können. Das weiß der. Und wo ich mir denke, ey, super, super nice. Da muss jetzt keiner mehr ein Protokoll schreiben. Wir können nachlesen, was haben wir entschieden und so weiter. Ey, wirklich stark. Also ich sag's, wie es ist. Auch das soll alles unterstützen, um deine Professionalität zu stärken, schneller voranzukommen, ein bisschen Zeit zu sparen, damit du es woanders, was mehr Sinn macht, investieren kannst.
Wenn ihr aus dem vergangenen Gespräch nochmal drei Tipps zusammenfassen solltet oder drei wichtige Punkte, welche wären das? Ihr dürft zusammenarbeiten oder jeder einzeln, je nachdem, wie gut ihr seid.
Ich glaube, was man wirklich nochmal ganz deutlich betonen muss, wir alle arbeiten in der einen oder anderen Form in einem People-Business. Wir haben mit Menschen zu tun und das dürfen wir niemals vergessen. Also unsere Mitarbeitenden bei E2N sind Menschen und die sind dafür zuständig und auch ja Grundlage für den Erfolg, den unsere Kundinnen mit unserer Software haben. Aber dort arbeiten auch wieder Menschen. Und das ist für mich immer ganz wichtig, das immer vorzuholen, gerade in dieser schnelllebigen Welt und dieses KI und alles will automatisiert werden. Wir haben da noch Menschen und die müssen ja auch weitergebildet werden, was ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Die kommen nicht perfekt auf die Welt, so wie wir es nicht selbst oft perfekt geworden sind. Und man hat es ja gehört, auch wir haben ja Dinge gelernt in den letzten Jahren. Das müssen wir uns alle auf die Fahne schreiben.
Ja, und da kann man sehr gleich anknüpfen, wie du es gerade gesagt hast, weiterentwickeln, üben und trainieren, niemals aufzuhören. Zweitwichtigste Tipp, wo ich sage, Menschen, ja, bin ich voll bei dir, üben, weiter üben. Profis würden nie aufhören zu trainieren, sonst sind sie irgendwann keine Profis mehr. Und dritter Tipp, was würdest du sagen?
Ja, da muss ich natürlich jetzt ein bisschen in die Softwarewelt und auch in die Welt der Anwendenden gehen. Das ist blöd. Wir gehen in die Welt der Anwenderinnen. Ist auch wirklich die Dinge, die man sich schon angeschafft hat an Tools, immer wieder mal so einen kleinen Hausputz machen, mal anschauen, was da eigentlich noch möglich ist. Mal mit dem Hersteller sprechen, was er sich da noch gedacht hat, was der so in den letzten 2-3 Jahren erfunden, an Innovationen reingebracht hat oder sich weiterentwickelt hat. Das ist so auch mal ein bisschen Werbung für uns selbst. Man kann auch bei uns in der Software heute eben auch Mitarbeitende automatisch einteilen lassen, per Knopfdruck. Dann macht die Maschine das im Hintergrund nach vordefinierten Regeln. Das erspart unglaublich viel Zeit und solche Tools soll man nutzen, genau wie wir es gerade hatten mit unseren Zusammenfassungen von Online-Meetings. Da bitte Auge drauf haben, überall sind kleine Helferlines, die ihr besser einsetzen könnt, um euch das Leben zu erleichtern.
Sehr geil.
Lieber Rasmus, lieber Simon, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart.
Sehr gerne.
Ja, hab mich gefreut. Bin schon Stammgast hier im Podcast.
Wir haben selbstverständlich in den Shownotes alles Wichtige verlinkt. Da findet ihr die Profile von Simon und Rasmus und wie immer das bezaubernde und wunderschöne und einzigartige E2N Social Media. Vielen Dank noch einmal und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald.
Das ist voll gut. Das werde ich jetzt implementieren, wenn mich nochmal einer fragt.
Ich trinke, wir reden da einfach ein bisschen.
And so on.
Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir, hm?
Insights! Gott, Herr, nochmal.
Bitte? E2N Insights, der Podcast.